Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Maike Mittmeier-Riehl, ich bin freie Mitarbeiterin. Seit dem Jahr 2000 setzt sich der in Leipzig gegründete Verein Irrsinnig Menschlich e.V. gegen die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ein. Die Organisation bietet Präventionsangebote zur Förderung der psychischen Gesundheit speziell für junge Menschen an und holt sie dort ab, wo sie sind, in Schule, Studium, Ausbildung und Arbeit. Gemeinsam mit persönlichen Experten, die selbst schon psychische Krisen gemeistert haben, und fachlichen Experten, etwa aus der Medizin, unterstützt Irrsinnig Menschlich junge Leute dabei, frühzeitig ihre Not zu erkennen und Hilfe anzunehmen. Für sein Engagement wurde der Verein vergangenen Herbst mit dem ersten Preis der Springer Charity Awards ausgezeichnet. Wir blicken anlässlich dieses besonderen Jubiläums zurück auf bewegte 25 Jahre und natürlich auch in die Zukunft. Denn angesichts einer krisengebeutelten Welt ist die Arbeit von Irrsinnig Menschlich so aktuell wie wohl noch nie. Ich freue mich sehr, dass heute Dr. Manuela Richter-Werling zugeschaltet ist. Sie ist als Gründerin von Irrsinnig Menschlich von der ersten Stunde an dabei und war bis Februar 2024 auch Geschäftsführerin. Die promovierte Historikerin, die auch in vielen anderen Bereichen gearbeitet hat, hat die Organisation quasi zu dem gemacht, was sie heute ist, hat viele Programme entwickelt, unzählige Workshops und Fortbildungen konzipiert und politische Netzwerkarbeit betrieben. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Dr. Richter-Werling.
Ja, danke, hallo.
Außerdem begrüßen möchte ich Dr. Michael Kroll. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Helios Park Klinikum in Leipzig. Außerdem fachlicher Experte bei Irrsinnig Menschlich. Neben seiner Tätigkeit als Facharzt ist er auch als Dozent, Supervisor und Gutachter tätig. Hallo auch an Sie, Herr Dr. Kroll.
Ja, hallo an Sie. Schön, dass wir das machen heute.
Zugeschaltet ist außerdem Anna Feuerbach. Sie ist 2018 zunächst ehrenamtlich als persönliche Expertin bei Irrsinnig Menschlich eingestiegen, hat also selbst schon seelische Krisen gemeistert und gibt ihre Erfahrungen quasi aus erster Hand an junge Betroffene weiter. Seit einigen Jahren ist sie fest angestellt und gehört zum Team Psychisch Fit Studieren, über das wir heute auch noch mehr erfahren werden. Herzlich willkommen, Frau Feuerbach.
Hallo, danke für die Einladung.
Frau Dr. Richter-Werling, Irrsinnig Menschlich feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Seit 25 Jahren bieten Sie niedrigschwellige Präventionsangebote für junge Menschen an. Können Sie uns zu Beginn vielleicht ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen?
Ja, das war ja alles gar nicht so gedacht. Also wir haben 2000 uns zusammengefunden, also im Jahr 2000. Da gab es also weltweit eine Bewegung, die von Psychiaterinnen und Psychiatern ausgegangen ist. Wie kann man denn Stigma, Vorurteile und Ängste reduzieren, insbesondere gegenüber Menschen, die an Schizophrenie leiden? Und die Uni Leipzig, die Klinik für Psychiatrie, damals unter Leitung von Professor Angermeier, der ja ein sehr anerkannter Stigmaforscher ist, hat da mitgemacht. Und sie wollten quasi das öffentliche Bild über Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, ändern. Und ich war damals Journalistin und irgendwie hatte ich davon gehört und dachte, das ist spannend, weil spannende Lebensgeschichten mich schon immer sehr interessiert haben. Also wie Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen ihr Leben trotzdem gut meistern können. Und so bin ich quasi dazu gestoßen, also von ganz außen. Und dass wir uns dann so erfolgreich an Kinder und Jugendliche gewendet haben mit unserem Präventionsprogramm Verrückter und Seelisch Fit in der Schule, das war ja das erste, was 2001 schon an den Start gegangen ist, das war damals gar nicht so in der Rede, sondern die Initiative ging sehr von der Psychiatrie selber aus, von den Angehörigen, von den Selbstbetroffenen, die natürlich am meisten motiviert sind, das Stigma, die Ängste und die Vorurteile zu ändern. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, Mensch, wir müssen hier bei den jungen Leuten anfangen, aber wussten gar nicht, ob die das interessiert. Und die vielen Daten und Fakten, die wir heute vorliegen haben über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die waren damals noch gar nicht so bekannt. Und vielleicht darf ich den Satz noch sagen, ich hatte mir jetzt heute so auf dem Weg hierhin ins Büro gesetzt. Wir haben eigentlich gar nicht so richtig an die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen damals gedacht, sondern es war mehr so ein Probierfeld. Und dann habe ich mir überlegt, wieso war denn das so? Und dann habe ich mir so gedacht, weil wahrscheinlich für Eltern, für uns Erwachsene, das äußerst schamvoll und bedrückend ist, wenn es Kindern und Jugendlichen psychisch nicht gut geht und wir deshalb so lange auch drüber geschwiegen haben und zum Teil immer noch schweigen oder sehr hilflos sind. Und dann habe ich wieder gedacht, Mensch, eigentlich ist es so, dass wir alle dafür viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Also jede Mutter, jeder Vater, jeder erwachsene Mensch, jede Lehrkraft, jede Ärztin, jeder Arzt, dass wir da viel mehr dafür tun, dass es Kindern und Jugendlichen seelisch gut geht. Nicht nur seelisch, sondern insgesamt gut geht, ja.
Ja, das ist in heutigen Zeiten wahrscheinlich sogar wichtiger denn je, ja. Sie haben ja einen besonderen Ansatz. Sie arbeiten in sogenannten Tandems aus fachlichen und persönlichen Expertinnen und Experten. Können Sie das noch ein bisschen näher erläutern, wie das auch im Alltag umgesetzt wird?
Ja, das war natürlich ganz spannend. Also wir haben dann gedacht, okay, wir fangen eben bei den Kindern und Jugendlichen an, ohne zu wissen, ob das wirklich irgendjemand möchte. Aber wir dachten, wir fangen damit an und probieren das einfach aus, ne? Und dann haben wir natürlich geguckt in die internationale Forschung, wie machen es denn andere? Das ist ja immer sehr schlau, von anderen zu lernen und die Blaupausen zu nutzen, die es vielleicht schon gibt. Und die Australier und ich glaube auch die Kanadier hatten es schon versucht. Die hatten also Ärztinnen und Ärzte zu Jugendlichen geschickt und die haben über Schizophrenie aufgeklärt. Und da haben die Jugendlichen gesagt, nee, die sollen nie wiederkommen. Ne? Nach dem Arztbesuch quasi in der Schule oder in der Uni hatten die plötzlich alle Symptome von Psychosen, ne? Also es hat sich so übertragen und die Ängste haben sich eher verstärkt. Und in der anderen Gruppe haben sie also Menschen reingeschickt, die selber an Psychosen gelitten haben und den jungen Menschen erzählt haben, wie man damit eben leben kann und was hilft, um da wieder rauszukommen. Da ging es also ums Leben, nicht um die Krankheit. Und da war das Ergebnis, dass die Jugendlichen gesagt haben, Mensch, ihr müsst viel öfter in unsere Klassen kommen. Also so spannend, was ihr uns vom Leben zu erzählen habt. Und diesen Ansatz haben wir aufgegriffen. Und das hat ja auch die Stigma-Forschung, die Anti-Stigma-Forschung vielfach belegt, dass gerade bei der Jungzielgruppe, also die Mischung aus Aufklärung, Information und eben das wirkliche Kennenlernen von Menschen, die selber an psychischen Erkrankungen gelitten haben, aber gar nicht so wegen der Krankheit, sondern wie kann ich trotzdem mein Leben wieder auf die Reihe kriegen oder gut meistern. Ne? Das ist das Wirksamste, um eben Einstellungen und Haltung zu verändern und im besten Falle das Hilfesuchverhalten zu verändern. Ne? Das kann man jetzt schlecht messen, da braucht man eine eine Langzeitstudie, aber Haltung und Einstellung, das haben ja auch die Evaluationen von unserem Schulprogramm gezeigt, die verbessern sich. Ja. Und deshalb haben wir das so gemacht. Und was noch dazu kommt, ist nicht nur der wissenschaftliche Hintergrund, sondern auch der menschliche. Und es ist immer toll, dass die Jugendlichen, auch die Studierenden oder die Auszubildenden eigentlich nie richtig raten. Ne? Wer denn also der persönliche Experte oder Expertin ist und wer den fachlichen Hintergrund hat. Und das Tolle vielleicht noch, jetzt ist es eigentlich so, dass viele von uns, die draußen sind, Anna, du wirst noch was dazu sagen, beide Hintergründe haben, ich selber eigentlich auch, ne? Dass wir also selber betroffen sind und selber eben fachliche Experten. Und das ist natürlich ganz toll, wenn man verschiedene Perspektiven hat, in einem Mensch vereint, ja, wenn ich das so sagen darf. Das ist eine tolle Entwicklung.
Absolut, ja, das passt ja auch gerade. Frau Feuerbach, Sie können ja gerne was dazu erzählen. Wir haben schon eingangs gehört, Sie sind erst ehrenamtlich eingestiegen, jetzt inzwischen hauptamtlich dabei. Vielleicht erzählen Sie einfach was zu Ihren Erfahrungen, wie Sie dazu gekommen sind und was Ihre Motivation war.
Also tatsächlich habe ich mir auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was mich eigentlich dazu motiviert hat, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das gar nicht meine Grundintention war, meine Erfahrungen weiterzugeben, weil mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, dass diese Erfahrungen jemandem wertvoll sein können. Das heißt, mein Antrieb war tatsächlich, überhaupt darüber zu sprechen. Also am Anfang verrückt na und, später psychisch fit studieren und damit eben die Programme von Irrsinnig Menschlich haben mir zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, wirklich offen über dieses Thema zu sprechen. Und das war für mich und auch meinen ganzen Genesungsprozess total wichtig, weil ich hatte zwei Krankheitsphasen in der Vergangenheit. Das eine war während der Schulzeit. Und da hatte ich tatsächlich jetzt noch gar kein großes Problem mit Stigma. Da war tatsächlich eher das Problem der völligen Unkenntnis. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da spielte das keine Rolle. Da wurde auch nicht drüber gesprochen, auch nicht in der Schule. Und es hat einfach ganz, ganz lange gedauert, bis ich und meine Familie überhaupt begriffen haben, was da los ist und wen man da fragt und zu welchem Arzt man da geht. Das heißt, da war einfach ganz viel Unkenntnis und dadurch ist viel Zeit verloren gegangen. Später, meine zweite Krankheitsphase war während meiner Doktorarbeit. Und da hatte ich das Wissen zum Glück alles schon. Aber da ist dann tatsächlich dieses große Problem des Stigmas aufgetreten, dass ich dachte, in meiner hochgebildeten akademischen Situation steht es mir nicht zu, krank zu sein. Also es war so ein, du hast doch alles. Ich bin so privilegiert und ich verstehe das alles. Und es kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt nochmal psychisch erkranke. Und das war eine ganz, ganz große Hürde, mir zu dem Zeitpunkt Hilfe zu suchen. Und vor allem habe ich eben viele, viele Jahre überhaupt nicht darüber gesprochen, dass ich betroffen bin, dass ich betroffen war. Und für mich war das so ein richtiger Durchbruch, als ich zum ersten Mal in dieser Schulklasse saß und ja die Möglichkeit hatte, darüber zu erzählen, wie es mir ergangen ist. Und dass diese Erfahrungen den Jugendlichen und auch den Studierenden weiterhelfen, das ist mir erst viel später bewusst geworden.
Das heißt, Sie hätten sich damals auch eigentlich mehr Unterstützungsangebote schon gewünscht, vielleicht, dass jemand Sie an die Hand nimmt, Ihnen was anbietet. Also das zeigt,
also gerade,
wie wichtig Prävention ist, ja.
Gerade im Hochschulkontext. Ja. Also ich habe 2005 das Studieren angefangen. Da gab es an der Hochschule überhaupt keine Angebote in dem Bereich. Und damit war das Thema natürlich auch nicht sichtbar. Also es hatte keinen Platz in der Hochschullandschaft.
Absolut, ja. Ja, Herr Dr. Kroll, wir leben ja in Zeiten multipler Krisen und Kriege. Viele junge Menschen haben wahrscheinlich Verunsicherungen, Zukunftsängste. Haben psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen Ihrer Erfahrung nach wirklich auch zugenommen in den letzten Jahren?
Da muss man immer unterscheiden zwischen dem, was sich schon wissenschaftlich festhalten lässt, was publiziert ist, und dem, was wir in den Kliniken erleben, dem, was man auch anhand der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung so wahrnimmt. Ja, und deshalb das Erste, also in wissenschaftlichen Zahlen hat sich nur teilweise abgebildet. Da konnte man zum Beispiel zeigen, dass durch, also in Zusammenhang mit der Pandemie, die Essstörungen, die Magersucht, Anorexie-Erkrankungen deutlich zugenommen haben. Das haben wir auch hier im Lokal, regional miterlebt. Also da hat sich das auch schon tatsächlich durch die entsprechenden Krankheitsraten objektivieren lassen. Aber wenn man darüber hinausschaut, dann muss man Ihre Frage eindeutig mit Ja beantworten. Wobei zu berücksichtigen ist, das hat der Professor Schmitz aus Leipzig in einer Studie dargestellt, BIPSI heißt die, wo er die Psychotherapeuten befragt hat, das ist eigentlich auch plausibel, dass die Kinder und Jugendlichen immer noch mehr von ihrer Schulatmosphäre und der Atmosphäre in ihrem privaten sozialen Umfeld beeindruckt sind, als von den vielen Krisen, die wir mittlerweile weltweit haben.
Eine Zahl hat mich in der Vorbereitung wirklich erschreckt, die ich gelesen habe in einer Ihrer Publikationen, nämlich dass bis zu 80% aller psychischen Krisen und Erkrankungen schon in der Kindheit und Jugend beginnen. Das ist ja wirklich eine riesige Zahl. Wird das nach wie vor noch unterschätzt? Also wird vielleicht auch gesellschaftlich noch zu wenig für Prävention getan?
Unbedingt ja. Zum Beispiel sehen Sie das anhand der Cannabis-Teillegalisierung. Da hieß es im Vorfeld immer, wenn wir das machen, dann geht damit eine ganz klare Präventionsinitiative einher. Und dann haben wir es gemacht und haben die Gelder für Prävention kurz vorher nochmal deutlich reduziert.
Okay, ja, das ist also genau der falsche Ansatz eigentlich.
Ja, also das. Genau, also so über Prävention. Eigentlich ist man sich gesellschaftlich einig, dass man wie bei diesem Schul- und anderen Projekten von Irrsinnig Menschlich deutlich mehr Prävention bräuchte, auch wie Frau Feuerbach es gerade dargestellt hat, dass man es mehr von der Seite der Nutzerinnen und Nutzer, der Familien aus betrachten müsste, und es findet leider immer noch zu wenig statt. Wobei man sagen muss, das soll ja auch nicht zu einseitig sein, zum Beispiel im Bereich der Suchthilfe, der ambulanten Suchtberatung, sind wir weltweit führend. Also es gibt auch einzelne Bereiche, wo wirklich die Leute, die im System tätig sind, sowas sagen, das gibt es international nicht nochmal in der Form.
Wir haben es eben auch schon kurz gehört, die Präventionsangebote von Irrsinnig Menschlich wirken. Also es gibt eine nachgewiesene Wirkung. Können Sie uns dazu vielleicht noch kurz was erläutern und ein bisschen einordnen, was für Ergebnisse es da gibt?
Ich fand das, wie die Frau Feuerbach und Frau Richter-Werling es vorhin dargestellt haben, schon für die Beantwortung dieser Frage wegweisend. Also zum einen habe ich mir zwei Aspekte rausgegriffen, nämlich die Ängste, die im Feld sind, und die Nachhaltigkeit. Und zum anderen wurde aus dem, was gerade gesagt wurde, auch schon deutlich, wie komplex es wirksam ist. Wenn wir uns aber anschauen, dass ganz viele Schüler in Zusammenhang mit so einem Projekttag sagen, dass 85% anschließend sagen, dass es Ängste reduziert. Also das ist, ich finde, das Projekt ist auch sowas wie ein Türöffner nach dem Motto, wir können in unserem Umfeld über dieses Thema reden, dass es das Stigma so ein bisschen reduziert und man auch anhand der Erfahrungsexpertinnen sieht, man kann auch dem eine positive Wendung haben und sogar gestärkt daraus hervorgehen, anderen was geben. Denn in unserem deutschen Schulsystem haben wir im internationalen Vergleich deutlich mehr Ängste als in anderen Ländern. Das heißt, der Soziologe Bude hat das mal mit der Abstiegsangst in den Elternhäusern begründet. Wir haben ja laut dem Bildungsforscher Hattie das ungerechteste Bildungssystem weltweit durch die frühe Separierung der Kinder, sodass in vielen Elternhäusern ab der dritten Klasse Panik entsteht. Mein Kind kommt nicht aufs Gymnasium, Hilfe, der Untergang droht. Und wenn man dann mit einem Schulprojekt dagegen hält und einfach sagt, Ruhe, wir können auch Lösungen finden und was sind Ansätze? Also diese Entängstigung finde ich einen ganz wichtigen Wirksamkeitsfaktor. Der zweite Wirksamkeitsfaktor ist die Nachhaltigkeit. 92% ja, haben gesagt, dass zum Beispiel eine Lotsenfunktion aus solchen Projekttagen hervorgeht. Also auch das, was Frau Feuerbach gerade angesprochen hat. Wo kann ich mir Hilfe suchen? Weil diese ganzen Psych-Begriffe, die sind ja uns Insidern bekannt. Also was ist ein Psychotherapeut? Was ist ein Psychiater? Was macht eine Psychologin? Und da geht's ja überhaupt erstmal darum, wo kann ich in meiner Region zügig eine Hilfe finden? Irrsinnig Menschlich hat ja auch ganz viele praktische Materialien dafür, wie Pocket Guides etc. Also ich finde, das Programm ist super wirksam und das, was davon wissenschaftlich publizierbar ist, ist nur ein ganz kleiner Teilaspekt davon, in welche Richtung es überall wirken kann.
Ja, also die Zahlen sprechen für sich, das ist beeindruckend. Frau Feuerbach, Zahlen sind ja eine Sache, persönliche Erfahrung und Rückmeldung nochmal eine andere. Was bekommen Sie denn so vielleicht für Rückmeldungen von Menschen, die Sie schon betreut haben, vielleicht auch schon nach vielen Jahren, die sich nochmal melden? Ist Ihnen da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben?
Also interessant ist ja, dass die meisten Rückmeldungen, die man nach einem Schultag oder auch nach einem Einsatz in der Hochschule bekommt, gar nicht unbedingt verbal sind, eher ein Gefühl. Also das heißt, es geht ja in der Regel los mit ja so ein bisschen Rantasten, Aufwärmen, natürlich auch mit Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, alle sind sehr im Kopf und dann ja, hat man so das Gefühl, die ganze Atmosphäre ändert sich in dem Moment, wo die Menschen merken, ah, da öffnet sich jetzt wirklich jemand ehrlich und authentisch und bringt das Ganze irgendwie vom Kopf in den Bauch. Also, dass man das nicht mehr nur kognitiv begreift, sondern wirklich fühlt, das Thema. Das ist für mich immer wieder beeindruckend, wie gut das funktioniert und wie gut man die jungen Menschen da eben dann auf einer Gefühlsebene einfach abholt. Und an Rückmeldungen, tatsächlich was mir am häufigsten passiert ist, worüber ich auch immer wieder sehr dankbar bin, ist, dass mir die jungen Menschen hinterher berichten, dass sie sich identifizieren konnten. Manchmal mit kleinen Bereichen meiner Geschichte, mit Gedanken. Zum Beispiel ist bei mir Perfektionismus ein Thema, dass dann ja junge Menschen zu mir kommen und sagen, ah, es hat mir total gut getan, mal jemand anders über das reden zu hören, was mich auch beschäftigt. Und was natürlich auch immer wieder vorkommt, ist, dass Menschen dann natürlich auch eigene Erfahrungen teilen, entweder direkt in der Veranstaltung oder hinterher. Interessanterweise auch relativ oft die Menschen, die uns einladen. Das heißt LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen oder eben auch Menschen, die an der Hochschule beschäftigt sind, wo man dann auch merkt, wir hatten das vorhin, wird Prävention zu wenig betrieben. Ganz oft sind es Menschen, die selber die Erfahrung gemacht haben, wie wichtig Prävention in dem Thema ist, die uns dann einladen.
Frau Dr. Richter-Werling, haben Sie denn den Eindruck, dass die Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen in den letzten 25 Jahren schon abgenommen hat? Also dass Angebote wie Irrsinnig Menschlich wirken, dass auch gesellschaftlich sich da was verändert? Sie sind ja unheimlich lange schon dabei. Was würden Sie sagen?
Was ich so spüre über die 25 Jahre in den unzähligen Workshops, die ich mache, bis zum Arbeitsamt und für Betriebe. Ich spüre einen ganz großen Druck bei Erwachsenen, die mit Kindern, Jugendlichen, mit Auszubildenden, mit Freiwilligen arbeiten, dass sie sich besser aufstellen wollen, was die psychische Gesundheit denen ihnen anvertrauten jungen Menschen betrifft. Das finde ich ganz, ganz beeindruckend und also da, ja, das berührt total mein Herz. Das heißt, auf der mittleren Ebene hat sich wirklich viel getan. Sie sprechen auch offen über ihre eigenen Ängste und Vorurteile und wollen wirklich immer das Beste für die jungen Menschen und kriegen dann auch mit, dass sie auch für sich etwas tun müssen, ne? Dass sie Vorbilder sind. Auch, wie gehen Sie denn mit Ihrer psychischen Gesundheit um? Und was mir besonders gefällt, das ist dieser Pragmatismus und dass sie eigentlich nach jeder Fortbildung sagen, und das liebe ich wirklich auch mit Leib und Seele, mache ich das, wenn ich sie dazu bringe, dass sie am Ende sagen, Mensch, das ist überhaupt nicht so schwer. Wir haben 2, 3 Schritte, die wir hier sofort ausprobieren können. Zum Beispiel, also ich sage jetzt mal was ganz Praktisches, was fast durchweg fehlt auf ihren Webseiten, egal ob es in der Ausbildung ist oder im freiwilligen Jahr oder in der Schule, sofort auffindbar. Ne, ein rotes oder ein grünes Kreuz, je nachdem, ganz oben auf den Header schon von der Webseite, wo gibt's Hilfe? Das findet sich sonst immer auf der 20. Unterseite. Und als ich selber an Depressionen erkrankt war, habe ich das so mitgekriegt, wie lange man suchen muss, ehe man, ne, man ist so eingeschränkt in seinem ganzen Wesen, wie lange man suchen muss. Und dann muss man sich ja noch trauen, irgendwie da anzurufen oder hinzugehen, wie schwer das ist. Also deshalb muss das wie die erste Hilfe sofort auffindbar, digital, am Spind, wo auch immer die jungen Menschen sind. Und das ist schön zu sehen, dass sie ringen darum, die Erwachsenen, die also mit jungen Menschen arbeiten, handlungssicherer zu werden. Ne? Und dann Schritt für Schritt auch merken, Mensch, wir tun schon so viel Gutes, aber wir sprechen gar nicht drüber. Dass sie also schon ganz, ganz viel machen, aber das nicht miteinander teilen. Und das kostet übrigens ja auch kein Geld. Ne? Das ist total nachhaltig. Und da denke ich schon, dass sich da viel geändert hat. Und ich glaube auch, dass die jungen Leute Druck machen, dass sich da etwas ändert. Und immer mehr Erwachsene auch bereit sind, da Verantwortung zu übernehmen. Was fehlt, ist wirklich die politische Ebene. Also das ist wirklich etwas, es ist nachgewiesen in allen Studien. Das ist toll, dass es irrsinnig menschlich gibt und andere Initiativen. Aber wir kommen immer wieder an die Decke, weil wenn wir wissen, dass 75-80% einfach, das ist ja einfach biologisch, neurologisch so gegeben, in den jungen Jahren beginnt, ja, an psychischen Erkrankungen. Ich kenne das ja auch von meinem Bruder. Ich habe das alles in der Familie erlebt. Die ganzen Folgen, die guten und aber auch die vielen schlechten, dann ist es doch ganz klar, dass wir dort alle etwas reingeben müssen, dass in der Schule da einfach mehr passiert, dass Schulen mehr Präventionskräfte kriegen, dass es entstigmatisierende Ansätze gibt, dass es Familienansätze gibt, ja, weil es jede Familie betreffen kann. Und das dann immer noch ein langer Weg, Kinder und Jugendliche haben eine lange Zukunft vor sich. Und alle würden davon profitieren. Es ist 100-fach nachgewiesen. Die Studien sagen es alle. Und wir tun es nicht. Und ich befürchte ehrlich gesagt jetzt mit den ganzen Entscheidungen, auch was die Aufrüstung und so weiter betrifft, was ja möglicherweise auch nötig ist, müssen wir aufpassen, dass es nicht aus dem Blick gerät, weil das ist unsere Zukunft. Also wenn wir an diesem Ast weiter sägen, dann... Ja, also das ist ein Dilemma. Also viel Gutes und vieles, was noch getan werden muss, ja.
Absolut. Herr Dr. Kroll, wollten Sie gerade was dazu sagen?
Genau, ich wollte es noch kurz ergänzen, nämlich, dass das nicht nur das Expertenwissen ist, was Frau Richter-Werling jetzt so benennt, also aus der Schulszene, aus der Ausbildungsszene, den Grundschulen, sondern dass auch die Leopoldina als die wissenschaftliche Fachgesellschaft, die die Bundesregierung berät, eine flächendeckende Versorgung einfach empfiehlt. Ganz klar auf der Homepage sichtbar von der wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Und Punkt 2 und begründend das, was Frau Richter-Werling sagt, ist eben, dass da gibt es ein Buch, das heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz, aufwachsen in der alternden Gesellschaft. Und dort wird klar gezeigt, was ich auch immer kritisiere, nämlich dass Mitbürgerinnen unter 18 im Parlament und in vielen anderen wichtigen Gremien einfach gar nicht vertreten sind. Ja, das heißt, die Rolle zwischen dem, was Kinder und Jugendliche übernehmen sollen und dem, wo sie partizipieren dürfen, die klafft immer weiter auseinander. Das sagt auch der Philosoph Precht, der sagt, wir reden, wie Frau Richter-Werling gerade sagt, wieder über eine neue Dienstpflicht etc., aber wir reden nicht mit den Menschen, die es dann betrifft.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch anknüpfend daran, was für Beschwerdebilder haben denn junge Menschen, die zu Ihnen kommen, sei es jetzt in der Klinik oder auch bei Irrsinnig Menschlich? Was für eine Rolle spielt vielleicht auch das Internet, also Cybermobbing und so weiter? Von was für Krankheitsbildern reden wir da hauptsächlich?
Mit was wir häufig konfrontiert sind, sind Ängste, diffuse Ängste. Also das Leben nicht mehr in der Hand zu haben. Und als junger Mensch brauchst du das. Als älterer ist es schon ein bisschen leichter, weil du schon viel mehr Lebenserfahrung hast. Aber wenn du schon als junger Mensch das Gefühl hast, das Leben bestimmt dich und du hast nichts in der Hand, du kannst nichts machen. Und auf der anderen Seite ist es aber so toll, als Gemeinschafts-, also wenn wir gut gemeinschaftlich verbunden sind in der Schulklasse oder in der Ausbildung im freiwilligen Jahr, sind wir eigentlich Krisenweltmeister. Die Natur hat uns so ausgerüstet, ne, dass wir, wenn wir zusammen etwas tun, merken, auch wenn es uns vielleicht individuell schlecht geht, dass wir zusammen etwas bewirken können, ne? Und Ängste und dann eben auch diese Einsamkeit, also keine sozialen Kontakte zu bekommen, ne? Obwohl wir in so einer überdigitalisierten Welt sind. Also ist vieles diffus und was oft dazu kommt, die Krankheitsbilder sind eben oft, Michael, das kannst du besser sagen, sicher Depression, Ängste, dann Essstörungen, eben auch die Folgen, Suizidgedanken. Also dieses Ganze, und ich denke, wir müssen wirklich mehr darüber sprechen und auch ganz normal sprechen. Und das sage ich vielleicht nochmal, auch wir Erwachsene müssen endlich auch ein positives, also psychische Gesundheit positiv vermitteln. Das ist die Lebensgrundlage von uns allen, ne? In guten wie in schlechten Zeiten. Also wir wissen ja nicht, was im Leben alles kommt, ne? Und ich glaube auch, dass ich bin ja schon ein bisschen älter, ich habe auch viele Krisen erlebt. Ich habe die Wende erlebt. Ich wusste nicht, dass die Mauer eines Tages fällt und dass 95% ich auch arbeitslos werden. In kürzester Zeit Familien sich neu erfinden mussten, anpassen. Wir wollten keine Kinder mehr kriegen, als die Mittelstreckenraketen stationiert wurden in Ost und West. Also da war so im jungen Alter, ja, Anfang der 80er Jahre. Und ich habe nie gedacht, dass die Russen Krieg gegen die Ukraine führen. Das hätte ich, also wenn mich jemand gefragt hätte. Also jedes Leben hat so viele Herausforderungen und Krisen. Das gehört dazu. Und ich hoffe, und wir sind so stark auch dafür eigentlich gemacht, wenn wir irgendwie gut verbunden sind. Und ich hoffe, dass wir das auch Kindern und Jugendlichen viel stärker vermitteln können, wie viel Kraft wir eigentlich haben, wenn wir darüber sprechen und wenn wir uns im echten Leben bei ganz einfachen Ding, vielleicht auch Begegnungen, deshalb begegnen. Deshalb ist die Schule auch so wichtig, Michael, wie du auch schon sagtest noch, Anna. Die Schule, wo sie eben alle zusammen sind in der Klasse, das Schulklima. Und die Schule hat so viel Kraft oder hätte so viel Kraft im Guten. Ja, egal, was dann später kommt. Aber das ist so etwas, wo wir uns auch politisch eben sehr engagieren. Aber es passiert da wirklich, glaube ich, zu wenig. Und es ist so viel Gutes schon da, was einfach nur gemacht werden kann. Ja.
Ich würde das nur noch ergänzen, also die Krankheitsbilder, die Störungsschwerpunkte, die hat Frau Richter-Werling schon so auch aufgeführt, wie wir es auch erleben. Ergänzend würde ich vielleicht noch, dass auch Aggressivität eine große Rolle spielt, auch dazu wurde in den letzten Tagen wieder publiziert und wir erleben ja zum Beispiel auch am Wahlverhalten von jungen Menschen ein gesellschaftliches Phänomen, was so gesellschaftliche Entwicklungsschwierigkeiten darstellt, nämlich eine Abkopplung von vielen Menschen, die sich nicht mehr so als Teil eines guten gemeinsamen Miteinanders erleben. Und Aggressivität kann auch Ausdruck dieser Abkopplung sein. Und Sie hatten zu Recht auch nach dem digitalen Raum gefragt. Der digitale Raum ist auch dadurch für Kinder und Jugendliche besonders gefährlich, weil wir Erwachsenen dort so entwicklungsrückständig sind. Also häufig keine Ahnung haben, wie wir Kinder da gut unterstützen, was eine gute Dosis ist, ob nun in der Schule oder nicht und in welchem Umfang. Und dadurch entstehen besonders große Gefahren. Also auch da ist eine gemeinsame Entwicklung erforderlich. Vor allem sind wir auch von den Gesetzgebungen meilenweit hinterher, weil durch die dadurch entstehenden Oligarchen, durch den digitalen Raum ja quasi auch Grundfundamente unserer seelischen Gesundheit wie Demokratie ausgekoppelt werden gerade. Also das heißt, Europa hat viel zu lange geschlafen, kein eigenes Google zu entwickeln etc. Und wir geben den Amerikanern unsere ganzen Daten kostenfrei zur Verfügung, wobei das ist ja eigentlich eine Währung. Also sprich, die Kinder erleben hier, dass die Erwachsenen auch überfordert sind mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Kinder stabilisieren sich häufig über ihre Erwachsenenbezugspersonen beziehungsweise sind selber häufig in der Rolle, die Erwachsenen zu stabilisieren. Also wir stehen vor großen gemeinsamen Herausforderungen, die mit dem, wie es Frau Richter-Werling auch schon gesagt hat, mit der Gemeinschaft zusammenhängen. Und das kommt auch in dem vorhin genannten Buch Kinder, Minderheiten ohne Schutz zum Ausdruck, dass wir die Schulen als Präventionszentren brauchen, um gesellschaftliches Miteinander gut zu entwickeln.
Ja, wir haben jetzt viel über Schulen gesprochen. Vielleicht blicken wir jetzt nochmal auf das Thema Studium. Frau Feuerbach, da sind Sie ja sehr engagiert, sind Teil des Teams psychisch gesund studieren oder psychisch fit studieren, heißt es richtig, genau. Vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Das finde ich nämlich auch einen unheimlich interessanten Aspekt.
Ja, also psychisch fit studieren ist eigentlich aus unserem Schulprogramm Verrückter und entstanden. Das heißt, dass Studierende das Programm erlebt haben und gesagt haben, boah, das ist so ein tolles und wirksames Programm. Es wurde heute schon viel darüber gesprochen. Warum macht ihr sowas nicht eigentlich auch für Studierende? Und das war so der Impuls, loszugehen und zu sagen, wir schaffen ein Angebot, das eben für Studierende passend ist. Das wurde ein bisschen abgewandelt, aber letztlich geht es um die gleichen Kerninhalte, nämlich um die Begegnung mit persönlichen ExpertInnen. Es geht um Entstigmatisierung mit dem Ziel, das Hilfesuchverhalten zu verändern. Das heißt, in unseren Foren mit Studierenden sprechen wir 2 Stunden lang, entweder online oder vor Ort im Hörsaal, über Zahlen, Daten, Fakten, über Warnsignale, aber auch über persönliche Ressourcen, Ressourcen an der Hochschule, das Hilfesystem an der Hochschule. Laden auch immer mindestens eine Person von der Hochschule ein, die eben auch die Angebote vorstellt, die die Hochschule selber zur Verfügung stellt. Das Programm ist in den letzten Jahren auch gut gewachsen. Wir arbeiten inzwischen mit ca. 20 persönlichen und fachlichen ExpertInnen deutschlandweit zusammen und letztes Jahr auch mit über 70 Hochschulen.
Wow, das ist auch wirklich beeindruckend, ja. Ja, vielleicht jetzt zum Abschluss mit ein bisschen Blick auf die Zeit zoomen wir noch mal ein bisschen heraus aufs große Ganze, gucken noch mal ein bisschen auf Zahlen. Irrsinnig menschlich ist ja in 25 Jahren unheimlich stark gewachsen. Es gibt inzwischen, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, 139 nationale und sogar internationale Standorte in Österreich, der Slowakei und Tschechien. Wachsen Sie auch jetzt immer noch weiter? Also ist immer noch kein Ende quasi in Sicht?
Ja, also wir sind, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Wir sind jetzt gerade dabei, in der Ukraine das Präventionsprogramm Verrückter und Seelisch Fit in der Schule zu verbreiten. In der Westukraine, also wo sehr, sehr viele Flüchtlinge sind, sehr viele Kriegsveteranen, aber was nicht, Gott sei Dank, also kein ganz unsicheres Gebiet ist, also nicht so wie im Osten der Ukraine. Das ist ja herausfordernd. Wir waren letztes Jahr schon da und dieses Jahr wird nachtrainiert. Wir werden das also auch ein bisschen umstellen. Das ist also spannend, dass eben unsere Blaupause, das Programm, immer wieder von denen, die es umsetzen, angepasst wird. In Tschechien wird es, also das Grundgerüst ist immer ähnlich, aber es wird immer angepasst. Und das ist das Tolle an dem Programm, dass es ganz viele machen können und immer wieder neu entwickeln können oder Bausteine anbauen können. Und ja, der nächste Standort ist in der Ukraine und wir wollen sie, also das Ziel ist eben dort auch gemeinsam, dass sie dann selber weiter neue Standorte trainieren und gründen können, ne, wenn sie gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Dann wird es in Polen auch jetzt verbreitet werden. Ich werde ja nicht mehr so lange dabei sein, dass es weiter wächst und das Wichtigste für dieses Weiterwachsen ist im Grunde genommen die menschliche Verbindung, ne? Also die Programme, die wir machen, die sind super gut evaluiert. Aber letztendlich werden die von Menschen umgesetzt und das ist eine hohe Anforderung für alle, die sie umsetzen, weil sie wirklich ganz schnell in gute Beziehung, ne, mit den Schülerinnen, mit den Schülern, mit den Studierenden kommen müssen. Und das kann man gar nicht in Geld ausdrücken, sondern das sind so hohe emotionale und ich sag auch mal, ja, kommunikative Kompetenzen und Leidenschaften, die da reinfließen. Und das merken die Menschen. Und das macht uns wirklich so besonders, dass die immer sagen, und Anna, das erlebt ihr ja auch, erzählt ja auch immer, Mensch, ihr macht das nicht so wie andere, so mit Vorträgen und so trocken, sondern bei euch geht's immer ums Leben. Und es geht immer ums gute Leben. Also das ist irgendwie bei allen Krisen und Belastungen. Und dass wir stark sind, dass wir uns nicht schwächer machen, als wir sind. Und das ist auch sowas, was in der Ukraine so, also ich habe ja immer große Angst davor, weil ich denke, oh Gott, jetzt belehre ich die noch, wie die das machen sollen. Und die haben Krieg und wir wissen ja gar nicht, was ein Leben im Krieg bedeutet. Ne? Die haben alle Schlafstörungen schon seit 3 Jahren zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das, man kann das nicht einfach so. Und ich finde, es ist schon eine große Ehre, wenn wir das dort machen dürfen und auch behutsam dabei sein können. Und es lebt von den Menschen, die es hoffentlich noch viele Jahre machen. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal auch ganz herzlichen Dank an alle, die im Netzwerk nah und fern da mitmachen und jeden Tag dafür sorgen, dass es ja vielen Menschen vielleicht seelisch ein bisschen besser geht. Und für mich ist immer so dieser Satz von Anfang an, und wenn wir einen in der Schulklasse oder eine erreichen, die nicht mehr versucht, sich umzubringen. Ich habe das so oft erlebt, ich bin so oft mit Suizidgedanken konfrontiert worden. Und das ist sowas, wenn es das gebracht hat, dann hat sich das schon unglaublich rentiert und es ist unbezahlbar, weil es da wirklich um ein gutes Leben geht oder um ein anderes, ein besseres Leben und um, ja, das wollte ich einfach nochmal sagen.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, anknüpfend an die Beziehungen, weil wir, das war eher so ein Nebeneffekt bei Psychisch Fit Studieren, dadurch, dass wir mit den Hochschulen zusammenarbeiten, um Psychisch Fit Studieren für die Studierenden durchzuführen, haben wir sehr viele, sehr gute Beziehungen mit Menschen an Hochschulen aufgebaut und haben auch in den letzten Jahren gemerkt, wie viele tolle, engagierte Menschen auch da an bestimmten Positionen sitzen. Und das war eben auch so der Auftakt, dass wir Hochschulen im Dialog ins Leben gerufen haben, wo wir eben jetzt im Moment mit 22 besonders engagierten Hochschulen zusammenarbeiten. Und da den Weg wollen wir auch noch weitergehen, weil die Frage ja war nach weiter wachsen, weil das für uns eben auch ein ganz wichtiger Schritt ist. Manuela Richter-Werling hat vorhin gesagt, die gläserne Decke der Politik. Und das hat man eben in der Hochschullandschaft auch. Also man kann sehr viel mit Studierenden sprechen, aber wenn im Hochschulsystem so viel im Argen liegt, wird man damit nicht weit kommen. Und Hochschule im Dialog ist eben so ein erster Impuls, ein erster Schritt auf dem Weg dahin, auch ja am System was zu ändern, zusammen mit den engagierten Menschen, die vor Ort sitzen. Und den Weg werden wir auf jeden Fall auch weitergehen.
Das klingt noch nach jeder Menge Arbeit, ja. Irrsinnig Menschlich wurde ja auch schon vielfach ausgezeichnet. Letztes Jahr zum Beispiel mit dem Springer Charity Award, erster Platz. 2023 haben Sie sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen, Frau Dr. Richter-Werling. Auf was sind Sie denn in den letzten 25 Jahren ganz besonders stolz? Gibt es da irgendwas, was heraussticht, was Sie nochmal betonen möchten?
Ja, also ich bin froh, dass ich diesen, ich bin ja da so reingekommen, ich hatte da ja noch nicht so viel, also ich habe ja das Ausmaß nicht bei der Gründung. Ich wusste überhaupt nicht so richtig, um was es geht. Also das war gar nicht so einfach, da reinzukommen. Und was ich am meisten schätze und wofür ich sehr dankbar bin, ist, das war ja nicht einfach. Wir haben wirklich hier immer gekämpft ums Geld, um die Anerkennung. Ja, das war überhaupt kein Thema, die psychische Gesundheit. Da gab es bis ungefähr 2008 überhaupt keine Fördermittel, nix. Also wenn man mit der psychischen Gesundheit, mit psychischen Erkrankungen kam, da haben die immer gesagt, ja, okay, das haben die anderen. Also das war überhaupt nicht, sozusagen auf der Agenda. Und wir hatten viele Gründe. Wir waren ja auch, am Anfang war ich ganz alleine, ja, und dann kamen einige dazu. Wir hatten ja auch immer ganz wenig Geld, überhaupt die Leute einzustellen oder so, ja. Und was uns bei all den Schwierigkeiten immer ermutigt hat, das waren die Feedbacks von den jungen Menschen, die gesagt haben, oh, sie müssen in alle Schulklassen gehen in Deutschland, ne? Und so ist ja auch die Blaupause dann entstanden von dem Programm und die vielen Standorte. Und immer wieder dieses Lernen aus dem Leben von den Menschen, mit denen wir zusammen sind, dafür bin ich bis heute dankbar. Und da lerne ich auch heute noch jeden Tag irgendwas Neues oder was mich zum Nachdenken anregt. Und das ist der größte Schatz. Und darauf bin ich am meisten stolz. Und dass es uns immer wieder gelungen ist, auch unsere Programme mit kleinen Schräubchen so ein bisschen zu ändern, immer wirklich am Leben dran zu bleiben, an den Bedürfnissen. Und das ist gar nicht so einfach. Und es treibt uns immer um. Aber das empfinde ich als ganz starken Auftrag. Und das war immer das, was überwogen hat zu dem, was wirklich sehr schwierig war und wirklich viel Kummer bereitet hat. Aber darauf bin ich sehr, sehr stolz, also wie viel Kraft da ist und und das hat uns vorangetragen und geschoben und mich persönlich, ja, das war immer das Wichtigste und da dachte ich, das lohnt sich, das ist wichtig, das ist gut, das ist toll, das ist lebendig, das ist, ja.
Und so ein kleiner Blick in die Zukunft, die nächsten 25 Jahre, was meinen Sie, was die größten Herausforderungen sein werden?
Naja, ich habe die Glaskugel jetzt heute auch nicht dabei. Aber ich würde sagen, tatsächlich so diese Schere, die, glaube ich, heute auch schon deutlich wurde, zwischen auf der einen Seite immer mehr Bewusstsein dafür, wie wichtig das Thema ist, und auf der anderen Seite aber doch immer wieder das erste Thema, das von der Agenda gestrichen wird. Und das erleben wir ja jetzt auch gerade in Deutschland mit dem Politikwechsel, dass ja einfach Fördertöpfe auch ganz schnell wieder weg sind. Und jeder sagt, ja, ich weiß, es ist wichtig, aber im Zweifel dann anscheinend doch nicht wichtig genug. Beziehungsweise, was wir zum Beispiel auch an Hochschulen oft erleben, ist eben so dieses, ja, ist aber nicht meine Aufgabe. Also Bildungssystem und Gesundheitssystem ist in Deutschland so getrennt, dass ja, man sich da irgendwie gut immer wieder die Zuständigkeiten zuspielen kann. Und da habe ich so das Gefühl, dass das tatsächlich gerade eher noch die Schere noch weiter auseinandergeht.
Und dass wir Prävention und Versorgung auch mehr zusammenbringen. Ich weiß, Michael, es steht auf deiner Webseite, dass du für Prävention kämpfst, habe ich jetzt gelesen. Das hat mir so gefallen, weil in Deutschland das sehr getrennt ist, die Versorgung, ne? Und dann gibt's ein großes Loch und dann kommt die Prävention. Und eigentlich müsste es andersrum sein, damit eben auch in der Versorgung mehr für die Kinder und Jugendlichen getan werden kann, die wirklich ganz viel Hilfe brauchen, ne? Also die viel, viel mehr brauchen als vielleicht die große, ne, was man in der Prävention abfangen könnte. Also das ist, ja, Michael, vielleicht kannst du da noch was sagen. Aber das wäre auch so, was ganz dringend notwendig ist.
Naja, es ist so, wie ihr es dargestellt habt, es müssen politische Strukturen, politische Entscheidungen dafür getroffen werden, sowohl für irrsinnig menschlich, aber auch sonst. Wenn man Prävention stärken will, dann braucht man dafür genauso Strukturen wie für andere Dinge, die gesellschaftlich laufen sollen. Aktuell ist es so, dass Prävention zwar inhaltlich wichtig ist, aber sich jetzt kaum in dem findet, wie Krankenhäuser und andere Mediziner sich finanzieren können.
Gut, dann kommen wir langsam zum Schluss. Zum Abschluss würde ich nochmal zurückkommen auf das Thema, wir leben in krisengebeutelten Zeiten. Ich glaube, uns allen fällt es angesichts der Nachrichtenlage manchmal schwer, da irgendwie positiv zu bleiben und sich die psychische Gesundheit zu bewahren. Sie sind ja alle Experten auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit. Darum vielleicht zum Abschluss, haben Sie ein paar Tipps, wie man angesichts der Weltlage nicht verzweifelt und doch frohen Mutes in die Zukunft blickt? Vielleicht, ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
Ich kann gerne anfangen, ja. Also tatsächlich ist da für mich irgendwie auch der Vorteil in der Krise, jetzt erstmal die persönliche, dass ich durch die Krisen in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg, es geht immer weiter und man findet immer Verbündete und Menschen, die einem empathisch begegnen und gemeinsam weitergehen. Und daraus habe ich eben einfach ein großes Vertrauen und Zutrauen entwickelt. Und ja, das kann ich auch einfach nur so weitergeben, zu sagen, wir sind eine hochentwickelte Gesellschaft. Es gibt viele kluge, empathische Menschen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen, die auf uns zukommen, meistern werden, wenn wir uns eben auf die Gemeinschaft besinnen und auf das, was uns als Menschen ausmacht.
Ja, Herr Dr. Kroll, was sagen Sie?
Ich würde Frau Richter-Werling das Schlusswort lassen wollen und mich deshalb kurz vordrängeln. Frau Feuerbach hat, was Gemeinschaft ausmacht, das ist quasi ein gut zugespielter Ball. Ich denke auch, deshalb das Plädoyer für Präventionszentren in Zusammenhang mit Schulen und Bildungsstätten. Ich habe von dem Philosophen Dieter Thome in der Vorwoche gelesen, der sprach von so einer Schwellenlust. Also solche Krisensituationen haben ja wirklich immer auch das Potenzial, genau hinzugucken. Wir sehen, wir müssen nicht nur was bei Verteidigung machen, sondern auch im Bildungssystem für Kinder und Jugendliche. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass wir auf diesen guten Grundlagen, die Frau Feuerbach beschreibt und die wir ja haben mit unseren demokratischen Strukturen, auch im Psychsystem, wir haben weltweit das beste System für ambulante Psychotherapie, dass wir auf dieser Grundlage uns gesellschaftlich weiterentwickeln und endlich Kindern und Jugendlichen auch viel mehr Partizipation zutrauen, also Wahlalter ab 16 und auch wirklich eine Repräsentation in den Parlamenten etc., damit bei diesem demografischen Umbau deren Interessen und deren ja, Bedürfnisse ausreichend mitgewürdigt werden.
Ich kann da jetzt gar nicht so viel hinzufügen. Ich würde jetzt mal so aus der Sicht auch als Großmutter sprechen, ja. Und ich gehe mal so in das Kleine wieder. Also mehr über das Gute sehen und über das Gute sprechen, was jeden Tag passiert, ja. Zum Beispiel, dass der Frühling kommt, das ist so eine Gewissheit, die immer wieder, ne, der Frühling lässt sich nicht unterkriegen. Und auch, wenn man mit kleinen Kindern zusammen ist oder eben auch merkt, die Kinder sind völlig überfordert, nicht immer diese Erwachsenengespräche führen und die Kinder an alles einbeziehen, sondern wenn man darüber spricht, auch auf die Fragen vielleicht der Kinder warten und eben auch so viel dazu sagen, wie die Kinder möchten, ne, weil Kinder sind da relativ strikt, ne. Manchmal reicht ein Satz und manchmal, dass wir wirklich mehr auch gucken, was gehört eigentlich in Kinderköpfe. Also ich merke das auch an meinem Enkelkind. Die beschäftigen sich mit Themen, habe ich so gedacht, als ich so alt war wie er. Ich war so froh, dass wir solche Themen noch gar nicht so hatten. Und wir sollten da sorgsamer sein und mehr über das sprechen, auch als Erwachsene, was uns an Gutem gelingt und auch mehr darstellen. Jeden Tag sind es kleine Schritte. Und vielleicht ein Satz, den habe ich von Anja gelernt, die als persönliche Expertin bei uns am Anfang in die Schultage mitgegangen ist. Die hat immer gesagt, wenn die Schüler gefragt haben, ja, was könnte dir denn helfen, wenn du wieder in die Krise kommst? Und sie hat immer gesagt, frag mich doch, was brauchst du jetzt hier sofort? Und da hat sie gesagt, das kann eine Tasse Kakao sein, das kann ein offenes Fenster sein, das kann eine Umarmung sein. Also ganz kleine Dinge. Und das steht vielleicht symbolisch für die vielen großen Dinge, die uns so belasten. Das, die Lösung liegt sicher in diesen vielen kleinen Schritten, die wir jeden Tag freudig auch gehen können, auch wenn es vielleicht hart ist.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, ja. Dann danke ich Ihnen allen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles, alles Gute für die nächsten 25 Jahre und natürlich auch darüber hinaus.
Dankeschön.